Die Berichte über Kreuz und Tod Jesu wirken auf den ersten Blick vertraut, Verrat, Verurteilung, Kreuzigung, Grablegung. Doch wer das Johannesevangelium sorgfältig neben die anderen Evangelien legt, entdeckt eine erstaunliche Verschiebung der Perspektive. Statt die Zeichen der Finsternis und des Verlassens einst zu betonen, zeichnet Johannes ein Bild des Herrn als Herr des Lebens, der souverän in den Tod hineingeht, um durch diesen Weg sein Leben zu vervielfältigen. Hinter den Szenen von Verrat, religiöser Blindheit und politischer Ungerechtigkeit steht ein tiefer göttlicher Plan. Das eine göttliche Leben lässt sich verarbeiten, damit aus einem einzigen Sohn viele Söhne und Brüder hervorgehen. Das eine Weizenkorn, Leben für Vermehrung, verarbeitet. Wenn das Johannesevangelium vom Kreuz spricht, scheint es wie eine andere Perspektive auf denselben Hügel zu eröffnen. Matthäus berichtet, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und fügt den zerrissenen Vorhang hinzu. Der Blick ruht auf Schuld, Gericht und der gewaltigen Öffnung eines neuen Zugangs zu Gott. Johannes dagegen lässt diese Zeichen zurücktreten und führt uns näher an die innere Wirklichkeit heran. Der dort hängt, ist nicht nur der Sündenträger, sondern das eine Weizenkorn, das in die Erde fällt, stirbt und gerade so seine verborgene Kraft entfaltet. Sein Sterben ist nicht bloß Beendigung, sondern die Phase, in der ein verborgenes göttliches Leben durch den Bruch der Hülle hindurch freikommt und sich vervielfältigt. Nach Matthäus, Markus und Lukas bestand der Hauptzweck des Todes des Herrn darin, uns zu erlösen. Er starb für uns und für unsere Sünden, um das Werk der Erlösung zu vollbringen. Wozu dann der Bericht des Johannes? Da das Evangelium nach Johannes das Evangelium des Lebens ist, steht sein Bericht über den Tod Christi ganz in der Linie des Lebens. Johannes wollte zeigen, dass der Herr Jesus der Ausdruck Gottes als unser Leben ist und dass er am Kreuz starb, um sich selbst als Leben für uns freizusetzen. Sein Tod am Kreuz hatte das Ziel, sein göttliches Leben in uns hineinzuteilen. Das Bild vom Weizenkorn macht deutlich, dass der Tod Christi zugleich Ende und Anfang ist. Der einzige geborene Sohn, der in der Ewigkeit beim Vater war, geht in den Boden dieser gefallenen Schöpfung ein, um in der Auferstehung als Erstgeborener unter vielen Brüdern aufzustehen. Was äußerlich wie Verlust aussieht, ist innerlich eine Verarbeitung. Das Leben, das bisher in der einen Person des Sohnes konzentriert war, wird durch Kreuz und Auferstehung in viele hineingetragen. Das Evangelium nach Johannes erzählt darum nicht nur, wie Sünde gesühnt wird, sondern wie göttliches Leben aufgebrochen, übertragen und verteilt wird, sodass eine neue Schöpfung entsteht, eine Familie von Menschen, in die Gottes eigenes Leben eingepflanzt ist. Wer so auf das Kreuz blickt, lernt, darin nicht nur die Tilgung der Vergangenheit zu sehen, sondern die Quelle einer stillen, aber mächtigen Vermehrung des Lebens Gottes, die bis in unseren Alltag hineinreicht und ihn verwandelt. Die Linie des Johannesevangeliums erinnert daran, dass Erlösung nie vom Leben zu trennen ist. Wo Gott Sünde wegträgt, bleibt kein neutraler Raum zurück, sondern ein Platz, den sein eigenes Leben ausfüllen will. So wird das Kreuz zum Fenster in Gottes Herzen, er will nicht nur Schuld vergeben, sondern sich selbst schenken. Dort, wo der Herr als Weizenkorn in die Erde fällt, beginnt die Geschichte der vielen Körner, die in ihrer Verschiedenheit doch von demselben Leben genährt werden und gemeinsam die Wohnung Gottes bilden. Wer sich diesen Blick öffnet, darf neu staunen, dass die dunkelste Stunde der Geschichte zugleich die Stunde der größten Freisetzung war und dass das Leben, das damals aus dem gebrochenen Korn hervorging, auch heute noch still wächst, trägt und vermehrt, wo Menschen ihm Raum lassen. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und siehe, der Vorhang des Tempels wurde in zwei Teile zerrissen, von oben bis unten, und die Erde wurde erschüttert und die Felsen wurden gespalten. Die Betrachtung des Kreuzes im Licht des Weizenkornbildes lädt dazu ein, die eigenen Erfahrungen von Zerbruch und Verlust nicht vorschnell als reine Negativbilanz zu deuten. Das verarbeitete Leben des Herrn zeigt, dass Gott gerade im Sterben alter Sicherheiten neues göttliches Leben freisetzen kann. Wer an den Gekreuzigten glaubt, steht nicht nur als Begnadigter vor Gott, sondern als Träger eines Auferstehungslebens, das sich vervielfältigen will, in Beziehungen, in Diensten, in unscheinbaren Akten der Liebe. So wird das Kreuz vom einmaligen Ereignis zur bleibenden Quelle, aus der ein stiller Mut wächst. Nichts, was unter Gottes Hand stirbt, bleibt unfruchtbar. In Christus ist jeder Verlust in die größere Geschichte seiner lebensspendenden Vermehrung eingebettet. Der Herr des Lebens geht freiwillig in den Tod. Die Szenen von Johannes 18 und 19 tragen eine eigentümliche Spannung. Äußerlich wird Jesus verhaftet, verhört, verhöhnt. Innerlich begegnet uns eine durchgehende Souveränität. Er zieht sich nicht irgendwohin zurück, sondern geht über den Bach Kidron in einen Garten, einen Ort, den Judas genau kennt und an dem er leicht zu finden ist. Dort kommt er den Bewaffneten entgegen, fragt sie nach dem, was sie doch längst wissen, wen sie suchen. Als er antwortet, ich bin, bricht für einen Augenblick die verborgene Majestät auf und die, die ihn fesseln wollen, fallen zu Boden. Nichts an dieser Szene trägt den Ton eines Überrumpelten, der Herr des Lebens tritt ein in den Raum, in dem der Tod seine Macht ausspielen möchte, und bleibt doch der Bestimmende. Er ist der Herr des Lebens, und er ist das Leben. Er hat Vollmacht zu sterben, und er hat Vollmacht, auferweckt zu werden. Aus eigenem Entschluss ging er in den Tod, und er kam wieder aus ihm heraus. Er hat nicht das Problem des Todes, daher war es für ihn nicht notwendig zu sterben. Es lag in seinem Vorrecht, ob er sterben würde oder nicht. Er konnte wollen zu sterben oder wollen, nicht zu sterben. Der gleiche Klang echter Freiheit begegnet in seinem Wort über den Kelch. Er spricht davon, dass er ihn trinkt, weil der Vater ihn ihm gibt. Hinter der religiösen Intrige und der politischen Taktik steht für ihn die Hand des Vaters, und auf diese Hand antwortet er. Der Vollmacht hat zu sterben und Vollmacht, wieder aufzustehen, macht Gebrauch von seiner Freiheit, indem er sich bindet. Auch unter den Hieben menschlicher Willkür geht ihm diese Ruhe nicht verloren. Vor Pilatus steht in Wahrheit der Richter der Welt, vor dem einst die Nationen erscheinen werden. Selbst am Kreuz bleibt diese innere Freiheit sichtbar, wenn er zu dem Übeltäter neben sich sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wo aus menschlicher Sicht alles zerbricht, bleibt er der, der gibt, vergibt, zuspricht. Die Souveränität des Herrn im Angesicht des Todes ist mehr als ein beeindruckendes Charisma. Sie bezeugt, dass sein Wesen Leben ist, ein Auferstehungsleben, das der Tod nicht festhalten kann. Er tritt in das Reich des Todes ein, ohne von ihm beherrscht zu werden, so wie ein starker Strom ein Becken durchfließt, ohne seine Quelle zu verlieren. Wer ihn so betrachtet, erkennt, der Weg der freiwilligen Hingabe ist kein Weg der Schwäche, sondern der höchste Ausdruck göttlicher Freiheit. Für den Glaubenden eröffnet sich darin eine stille Ermutigung, das Leben, das in Christus den Tod überstieg, ist dasselbe Leben, das in ihm Wohnung nimmt. Inmitten äußerer Ohnmacht darf sich so eine andere Freiheit melden, die Freiheit, sich der Hand des Vaters anzuvertrauen, gerade dort, wo Wege durch Dunkel und Unverständliches führen. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesu souveränes Gehen in den Tod stellt gängige Vorstellungen von Stärke und Kontrolle in Frage. In ihm zeigt sich eine Freiheit, die nicht darin besteht, sich jedem Leid zu entziehen, sondern in der bewussten Hingabe an den Willen des Vaters. Wer sich in schwierigen Situationen ausgeliefert fühlt, darf in diese Geschichte hineinhören. Der Herr des Lebens kennt den Weg durch das Ausgeliefertsein hindurch, ohne sich selbst zu verlieren. Sein innerer Frieden unter äußerem Druck ist kein fernes Ideal, sondern Ausdruck des Lebens, das er mit den Seinen teilt. So wächst die Zuversicht, dass wahre Stärke nicht im Festhalten der eigenen Möglichkeiten liegt, sondern im Vertrauen auf den, der den Kelch führt, und dass dieses Vertrauen, auch wenn es uns durch Nacht und Kreuzwege führt, letztlich in Auferstehung und neue Freiheit mündet. Vom einziggeborenen Sohn zur Gemeinschaft vieler Söhne. Unter den vielen Stimmen rund um Kreuz und Verurteilung erklingt eine nüchterne Feststellung des römischen Statthalters, die tiefer reicht, als Pilatus ahnt. Er sagt, nachdem er Jesus verhört hat, er finde keinerlei Schuld an ihm. Damit bestätigt ein heidnischer Richter unwissend, was der Schatten des Passahlammes längst vorgezeichnet hatte. In 2. Mose Kapitel 12 Vers 5 heißt es, ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll es für euch sein, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Das Lamm wird geprüft, beobachtet, kontrolliert und gerade durch diese Prüfung als tadellos erwiesen. So steht auch Christus vor religiöser und weltlicher Macht, vor jüdischer Frömmigkeit und römischer Justiz, ohne dass ein Makel an ihm gefunden werden könnte. Nachdem Pilatus ihn verhört hatte, erklärte er, ich finde keinerlei Schuld an ihm. In diesem Passahlamm war kein Fehler, er war völlig qualifiziert, das Lamm für Gottes Volk zu sein. Doch der Blick reicht noch weiter, über seinem Haupt lässt Pilatus eine Aufschrift anbringen, dreisprachig, in der Sprache der Religion, der Politik und der Kultur der damaligen Welt. Damit wird, trotz aller Spottabsicht, sichtbar, dass sein Tod die ganze Menschheit berührt. Der Sohn Gottes geht in einen Tod hinein, der nicht nur Israel, sondern Juden und Griechen, Herrscher und Beherrschte, Fromme und Ferne umfasst. Wenn Jesus schließlich mit dem Wort »Es ist vollbracht« sein Werk beschließt, sammelt dieses Wort alles, die Erfüllung des Passabildes, die Erlösung der Sünder, die Entwaffnung des Widersachers, aber auch die Freisetzung des göttlichen Lebens, das nun geteilt werden soll. Der einzige geborene Sohn, der als das eine Weizenkorn in die Erde fiel, steht in der Auferstehung als Erstgeborener unter vielen Brüdern da. Diese Verwandlung vom Einzigen zum Ersten eröffnet eine neue Art von Gemeinschaft. Unter dem Kreuz entsteht vorsichtig sichtbar, was in der Auferstehung Gestalt gewinnt, eine Beziehung, die durch das göttliche Leben gestiftet ist. Wenn der Herr seine Mutter und den Jünger, den er liebt, einander anvertraut, entsteht ein neues Miteinander, das nicht aus Blutsband oder Sympathie stammt, sondern aus dem Leben, das er hingibt und wiedernimmt. In der Auferstehung führt er, wie der Hebräerbrief sagt, viele Söhne zur Herrlichkeit, aus dem einen Sohn wird eine große Familie von Gottmenschen, die gemeinsam den einen neuen Menschen bilden. In dieser Gemeinschaft ist Jesus nicht nur das Vorbild, sondern das gemeinsame Leben, das alle trägt und zusammenfügt. Im Licht dieser Vermehrung verliert das Kreuz den Charakter eines isolierten Tragödienpunktes. Es wird zum Durchgang hin zu einer vervielfältigten Lebensgemeinschaft, in der Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen durch dasselbe göttliche Leben miteinander verbunden sind. Die Erfahrung der Erlösung von Schuld ist darin nur der erste Schritt, sie öffnet in die Wirklichkeit hinein, mit Christus und mit den anderen zu einem Leib zu gehören. Diese Sicht kann trösten, wenn die eigene Geschichte brüchig und unverbunden wirkt. In Gottes Plan wird kein Einzelner nur für sich herausgerettet, sondern in eine Familie hineingestellt. So wächst die Hoffnung, dass der Weg des Herrn durch Kreuz und Auferstehung hineinführt in eine Gemeinschaft, in der seine Herrlichkeit widerhallt, nicht durch spektakuläre Leistungen, sondern durch das stille, geteilte Leben, das aus dem verarbeiteten Weizenkorn hervorgegangen ist. Relevante Schriftstellen: 2. Mose Kapitel 12 Verse 2 bis 6, Johannes Kapitel 18 Vers 38, Johannes Kapitel 19 Verse 4 bis 6, Johannes Kapitel 19 Verse 19 bis 22. Johannes Kapitel 19 Verse 23 bis 24, Johannes Kapitel 19 Verse 26 bis 30. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, du einziggeborener Sohn des Vaters, wir beten dich an als das eine Weizenkorn, das bereit war, in die Erde zu fallen und zu sterben, damit viele Körner hervorkommen. Danke, dass du freiwillig den Kelch des Vaters genommen, die Schande des Kreuzes getragen und in unerschütterlicher Würde den Weg durch den Tod gegangen bist, um dein Auferstehungsleben freizusetzen. Wir staunen darüber, dass du dich nicht nur für uns hingegeben, sondern dich uns selbst als Leben mitgeteilt hast, damit wir mit dir eins sind und als viele Brüder zur Herrlichkeit geführt werden. Wo wir vor den dunklen Realitäten von Leid, Ungerechtigkeit und Tod stehen, richte unseren Blick immer wieder auf dich, der den Tod überwunden und gesprochen hat, es ist vollbracht. Stärke unseren inneren Menschen durch dein Leben, damit wir inmitten dieser Welt als Zeugen deiner Auferstehung stehen und gemeinsam als Leib deine Herrlichkeit widerspiegeln. Lass uns tief in der Gewissheit ruhen, dass nichts uns aus deiner Hand reißen und nichts dein in uns begonnenes Werk aufhalten kann, bis du deine Vermehrung in voller Herrlichkeit vollendest. Amen.